ARD.
HR Info Kultur.
Mit Pablo Diaz am Mikrofon. Isa, so heißt der Debütroman von Mirjan Mahn. Bisher kannte man sie als Inhaberin eines Foodtrucks, als Aktivistin in der Black Lives Matter Bewegung in Deutschland und als grüne Stadtverordnete im Frankfurter Stadtparlament. Seit Anfang März ist sie auch Buchautorin.
Ich habe schon immer viel geschrieben. Ich habe Kurzgeschichten geschrieben. Dann habe ich ja auch fürs Theater geschrieben. Das heißt, ich hatte schon immer so einen sehr starken Drang zum kreativen Schreiben und ein tiefes, eine tiefe Liebe zum geschriebenen Wort. Und ich glaube, dass es früher oder später passieren musste, dass ich einen Roman schreibe.
Sagt Mirjan Mahn über ihr Erstlingswerk Isa. Ein Roman über verschiedene Frauengenerationen und über die deutsche Kolonialgeschichte in Kamerun Anfang des 20. Jahrhunderts. Mirjan Mahn ist mein heutiger Studiogast. In dieser Ausgabe von HR Infokultur geht es auch um das Writers in Exile-Programm des Deutschen PEN-Zentrums, das seit 25 Jahren besteht und verfolgten ausländischen Autorinnen und Autoren die Möglichkeit gibt, in Deutschland frei von Verfolgung arbeiten zu können. Herzlich willkommen. Mirjan Mahn wurde 1989 in Buea im Kamerun geboren, kam aber als junges Mädchen nach Deutschland und wuchs in einem kleinen Dorf im Hunsrück auf. Einem größeren Publikum ist sie eigentlich als Aktivistin gegen Diskriminierung und Rassismus bekannt und vor allem als grüne Stadtverordnete im Frankfurter Stadtparlament. Jetzt liegt ihr Erstlingswerk vor. Es heißt Isa und ist im Rowohlt Verlag erschienen. Ich habe vor der Sendung mit Mirjan Mahn gesprochen und habe sie gefragt, Frau Mahn, wie kam es, dass Sie jetzt in die Rolle der Schriftstellerin gewechselt sind?
Ich glaube, ich habe viel zu sagen. Und ich habe schon immer viel geschrieben. Ich habe Kurzgeschichten geschrieben. Dann habe ich ja auch fürs Theater geschrieben, für das Stück Illegal, was Hanna Schassner und ich und andere zusammen inszeniert haben. Also das ist ja ein Roman gewesen ursprünglich. Und das heißt, ich hatte schon immer so einen sehr starken Drang zum kreativen Schreiben und ein tiefes, eine tiefe Liebe zum geschriebenen Wort. Und ich glaube, dass es früher oder später passieren musste, dass ich einen Roman schreibe. Ich hätte es mir aber nie wirklich träumen lassen, dass es so ein großes Buch wird. Also, dass es wirklich 300 Seiten sind, dass es bei Rowohlt erscheint und dass ich mich Autorin nennen kann. Das freut mich halt sehr und das erfüllt mich auch gerade richtig.
Protagonistin Ihres Romans ist eine Frau namens Isa, eine erwachsene Frau, die in Deutschland lebt, aber in die Heimat ihrer Mutter reist, nach Kamerun. Gibt es so etwas wie Parallelen zu Ihnen? Also ist Isa auch ein autobiografischer Roman?
Autobiografisch nicht, das glaube ich nicht. Also ich war das letzte Mal mit 16 in Kamerun, das ist schon sehr, sehr lange her. Aber natürlich sind sehr viele meiner eigenen Lebenserfahrungen in diesen Roman eingeflossen und auch ganz viel, würde ich sagen, von meinem Wesen. Als ich die Figur Isa kennengelernt habe, habe ich sie manchmal anschreien und schütteln wollen, wo sie so ganz anders ist als ich. Und trotzdem macht sie ähnliche Erfahrungen, geht aber sehr oft sehr anders damit um, als ich es, glaube ich, tun würde. Mhm. Und Kamerun ist mein Geburtsland. Das heißt, dass ich natürlich zu diesem Land schon immer eine sehr starke Verbindung hatte und auch schon früh angefangen habe, mich mit der deutschen Kolonialgeschichte in Kamerun zu beschäftigen. Und ich arbeite ja unter anderem auch als Referentin für Diversitätsentwicklung und Antidiskriminierung. Und in diesem Rahmen begleite ich seit jetzt knapp 2 Jahren die katholische Kirche, die Palutiner in Limburg, darin, die Missionarsgüter und Objekte, die während der Missionarzeit in Kamerun gewesen ist, zurückzugeben und auch alleine darüber zu forschen, hat auch ein Stück weit diese Geschichte in meinem Kopf inspiriert.
Die deutsche Kolonialgeschichte ist sozusagen der zweite Strang dieses Romans. Im Vordergrund steht ja, wie gesagt, die Erfahrungen von Issa, die von ihrer Mutter bedrängt wird, nach Kamerun zu fliegen. Also ein Land, wo sie die Sprache eigentlich, dieses Pidgin, sie versteht schon, aber sie spricht es nicht. Und man merkt schon, dass sie einfach mit der Sprache sozusagen, dass sie fremd ist. Mhm. Deswegen darf sie auch nie alleine einkaufen gehen, damit sie nicht übers Ohr gehauen wird. Warum schickt die Mutter sie zurück?
Also der Roman beginnt ja mit Issa im Flugzeug und sie ist gerade in einem Gedankenkarussell geplagt von Morgenübelkeit und auch einer Wut und einer Verzweiflung, weil sie diese Reise ja nur auf Wunsch ihrer Mutter angeht, die sie dazu drängt, heilende Rituale zu machen. Und Issa versteht nichts davon, sie hält nichts davon und irgendwie nutzt sie diesen total verrückten und irgendwie auch für sie absurden Vorschlag, um auch Abstand zu ihrem Leben in Frankfurt zu bekommen. Aber der Grund, den sie nennt im ersten Kapitel, wenn man sie kennenlernt, ist: meine Mutter hat gesagt, wenn ich nicht dahin fliege, dann sterbe ich oder mein Kind. Und dann fliegt sie halt hin. Und wie sehr das der wirkliche Grund ist oder ob es wirklich darum geht und nicht vielleicht doch um ihre Wurzeln eher kennenzulernen und das Land kennenzulernen. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das je wirklich so empfinden kann. Ich habe jetzt schon mit Leuten gesprochen, die das ganz unterschiedlich lesen. Das finde ich sehr spannend, weil genau das mein Ziel war, nämlich Issa sein zu lassen und den Lesenden aber auch die Möglichkeit zu geben, das aus dieser Geschichte rauszunehmen, was sie wollen und was sie können.
Ich nutze das Internetcafé in Buea für Wer kennt wen und ICQ, um mit meinem Freund zu chatten. Telefonieren haben wir recht schnell aufgegeben. Entweder war er wütend und ich brach irgendwann das Gespräch ab, oder ich erzählte von meinem Aufenthalt hier und er beschwerte sich, dass es mir auch noch gefallen würde, weit weg von ihm zu sein. Und mir fällt nichts mehr ein, was ich gerne mit ihm besprechen würde. Und es stimmt, ich genieße meinen Aufenthalt hier. Das Haus ist immer voller Leben und ich liebe es, im Hof mit den älteren Frauen zu sitzen und stundenlang zu schnacken, während sie Hühner rupfen und ich alibimäßig dabei sitze und so tue, als ob ich auch arbeite.
Ein Auszug aus dem Roman Issa von Mirjan Mahn, die heute mein Studiogast ist. Es gibt in diesem Debüt sehr viele Aspekte, die angeschnitten werden. Einer davon ist die Vielehe. Männer haben zahlreiche Frauen in Kamerun. Ein weiterer Aspekt sind die Rituale. Es gibt Rituale im Zusammenhang mit der Geburt, mit dem Tod, mit Jubiläen und so weiter. Wie wichtig sind solche Rituale für die Protagonistin in diesem Roman, wollte ich von Mirjan Mahn wissen.
Ich glaube, wichtig nochmal zu sagen ist, dass der Roman, also Issa ja in 2006 spielt, das ist ja jetzt schon nochmal 20 Jahre her ungefähr, in einem relativ ländlichen Bereich. Und diese ganzen Rituale sind zum Beispiel etwas, was ich, oder sagen wir mal die Tradition und wie stark Tradition den Alltag prägen, das ist etwas, was ich auch immer am eigenen Leib gespürt habe oder was ich halt von meinen Omas und Uromas kenne. Ich kenne all diese Feste auch in der Diaspora, die immer noch stattfinden. Also wenn die kamerunische Auntie in Amsterdam irgendwie ein Baby kriegt, dann reisen wir auch alle an und dann wird dieses Fest gefeiert. Also das heißt, dieser Teil der Kultur ist mir schon sehr vertraut. Über diese spirituellen Rituale habe ich auch viel recherchieren müssen, weil das wiederum etwas ist, was ja sehr stark von Stamm zu Stamm und Familie zu Familie variiert. Und ich habe versucht, dem ein Stück gerecht zu werden, indem ich vor allem über Issas Familie und die Frauen in ihrer Familie und die Frauen des Bakweri-Stammes zu berichten. Und meine Mutter selbst ist beispielsweise halb Bakweri, halb Douala. Und in Douala finden dann die Sachen schon wieder auf eine ganz andere Art statt, die man nicht vergleichen könnte. Und das fand ich auch so interessant, mal aufzuzeigen, wie reich an Kulturen dieses Land ist. Und ich glaube oder ich hoffe, dass es den Lesenden auch deutlich wird, dass wir hier eine Familiengeschichte haben und dass es sich kaum auf das ganze Land pauschal übertragen lässt, vor allem, weil wir im Laufe des Romans ja über 100 Jahre umspannen.
Ja, der eine Strang, wir sprachen ja schon davon, also die deutsche Kolonialgeschichte, Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber nichtsdestotrotz, viel Ehe ist das jetzt nur sozusagen auf bestimmte Stämme und Gebiete begrenzt? Oder kann man das allgemein sagen, dass es sowas gibt?
Also laut meinen Recherchen war 2006 auch viel Ehe noch ganz normal möglich und auch gesetzlich anerkannt. Und das ist ja wirklich etwas, was vom kamerunischen Staat anerkannt ist. In der heutigen Zeit und all den Leuten und Familien, die ich kenne, und jetzt mal ganz nah zu bleiben meiner kamerunischen Mutter. Ich glaube, mein Vater hätte Probleme bekommen, wenn er versucht hätte zu argumentieren, dass in Kamerun viel Ehe möglich ist. Genau, also ich selbst kenne jetzt keine Person, die in einer Vielehe zusammen sind, aber es ist noch staatlich anerkannt und ich glaube, im ländlichen Raum auch durchaus noch üblich.
Ich frage das deswegen, weil Sie, ich sagte es ja schon vorhin, Sie beschreiben unterschiedliche Generationen von Frauen, Uromas, Omas, Mütter, die sehr stark sind und die auch für sich in einer Welt leben, in der die Männer eigentlich wenig zu sagen haben. Also ja. Männer leben für sich und die Frauen leben für sich.
Ja, also ich glaube, was ich zeigen wollte, war einmal die äußeren Umstände, die Frauen, und da würde ich so weit gehen und sagen, egal wo auf diesem Planeten, immer wieder in Situationen bringen, in denen sie nicht selbstbestimmt sind. Ich bin eine radikale Feministin und ich kämpfe ja genau dagegen, dass Frauen immer noch fremdbestimmt werden, und wollte aber ein Feminismus zeigen, der schon immer existiert hat und noch lange bevor wir dieses Wort zum Beispiel hatten. Und ich glaube, das sieht man in diesen Gemeinschaften, wie die Frauen mit der Situation umgehen, in die sie gesteckt werden. Und auf der einen Seite dafür kämpfen, dass es ihren Töchtern besser geht und doch ihren Töchtern wiederum Traumata weitergeben, Leid weitergeben, Schmerz weitergeben. Und diesen Zyklus von generationellem Trauma, ich glaube, das ist etwas, was jede Mutter und jede Tochter ein Stück weit kennt und vielleicht verstehen kann. Und dann auch wollte ich gerne diese schreiende Ungerechtigkeit aufzeigen, die passiert, wenn irgendwo auf diesem Planeten bestimmte, meistens Männer, Entscheidungen treffen und auf der anderen Seite des Globus oft Frauen und die Schwächsten unter uns, Kinder, daran dann leiden.
Bei uns zu Hause war Sex einfach etwas, das meine Eltern taten. Und wenn ich es mir genau überlegte, waren das immer die Zeiten, in denen ich und die Zwillinge entspannt zu Hause sein konnten. Wenn ich am Wochenende die vertrauten Geräusche aus dem Elternschlafzimmer hörte, wussten wir drei schon, dass ein guter Tag bevorstand. Wenn meine Eltern Sex hatten, hieß es, dass sie sich nicht stritten. Und das bedeutete gute Laune und Entspannung für uns. Denn sie ließen uns in Ruhe, da sie mit sich selbst beschäftigt waren. Eine Win-Win-Situation für alle.
Schreibt Mirjam Mahn in ihrem Roman Issa. Erschienen ist es im Rowohlt Verlag. Im Roman Issa geht es auch um das Schicksal der Urgroßmutter der Protagonistin, die von einem deutschen Kolonialisten in Kamerun als kleines Mädchen vergewaltigt und schwanger wird. Die deutsche Kolonialgeschichte in Kamerun erstreckte sich bis ins Jahr 1919. In dieser Zeit verlor das Land Zehntausende von kulturellen und künstlerischen Objekten. Es handelt sich zumeist also um Raubkunst. Etwa 40.000 Objekte lagern in deutschen Museen, viele von ihnen im Stuttgarter Lindenmuseum. Dort fand vor einigen Wochen ein mehrtägiges Dialogtreffen zwischen Kamerun und Deutschland statt. Bei diesem Treffen wurden Fragen rund um die Rückgabe der Kulturgüter aus der Kolonialzeit behandelt. Silke Arning berichtet.
Über 40.000 Objekte aus Kamerun liegen in bundesdeutschen Museen. Der größte Bestand weltweit. Das bedeutet, nicht einmal die staatlichen Sammlungen in Kameruns Nationalmuseum mit etwa 6.000 Objekten verfügen über so viele Kulturgüter, die doch das reichhaltige Erbe, die Traditionen, die Geschichte des Landes und seiner Regionen widerspiegeln. Eine Überraschung, selbst für Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Petra Olschowski.
Natürlich war uns bewusst, gerade auch im Lindenmuseum, dass wir eine sehr, sehr große Sammlung von Objekten aus Kamerun haben. Dass die Differenz aber so groß ist, dass wir in Deutschland so deutlich viel mehr Objekte haben. Das muss ich sagen, dass ich schon erschüttert war.
Mit ihren Forschungen zu kolonialem Raubgut hat die in Berlin lehrende Kunsthistorikerin Benedikt Savoy die Restitutionsdebatte maßgeblich begleitet. In Stuttgart machte sie deutlich, wie groß der Verlust an Kameruns Kulturerbe tatsächlich ist.
Wir finden heute etwa 40.000 Stücke in den Regalen. Aber wenn wir uns die historischen Inventare anschauen, das, was wirklich reingekommen ist in die Museen, das war viel, viel mehr. Im Zweiten Weltkrieg ist einiges zerstört worden oder in die Sowjetunion gebracht worden. Darüber wissen wir auch fast gar nichts. Und das, was kam und registriert wurde in öffentliche Museen, das ist nur ein Bruchteil von dem, was überhaupt mitgenommen wurde. Vieles ist in den Handel gegangen, in Familien und sind dadurch auch verloren gegangen.
Kameruns Kulturerbe schlummere in Deutschlands Museen zu fast 90% in den Depots, ergänzte Benedikt Savoy, was dazu geführt habe, dass das Wissen um bestimmte Rituale und Traditionen in Kamerun verloren gegangen sei. Schwierig ist für die Kulturhistorikerin auch der Begriff Objekte. Denn Tatsache ist, viele der sogenannten Objekte sind spirituell aufgeladen, sind heilig. So zum Beispiel der königliche Thron, erklärt Sylvine Jubati, Sprecherin der Nzo-Gemeinschaft.
And this is very, very spiritual.
Der Thron ist die letzte Verbindung, die der König mit seinem Volk hat, wenn er stirbt. Er wird mit ins Grab genommen und wieder herausgeholt, wenn ein neuer König inthronisiert wird.
Für Baden-Württemberg kündigte Wissenschaftsministerin Petra Olschowski die Rückgabe von 28 Objekten aus dem Stuttgarter Lindenmuseum an. Königliche Objekte wie Thronhocker, Zeremonialwedel oder Schwerter, die eindeutig der Community der Nzo aus Kamerun zugeordnet werden konnten.
Diese Objekte sind zusammen mit der Nzo-Community definiert worden und ausgewählt worden. Die Frage auch, wie jetzt Rückgaben erfolgen, an wen sie erfolgen, wann sie erfolgen, all das sind Fragen, die gemeinsam geklärt werden müssen. Aber wichtig ist eben auch, dass wir die ganze Arbeit der Provenienzforschung, also der Forschung, die überhaupt feststellt, wo kommen die Objekte her, wem haben sie tatsächlich gehört, dass wir die nur zusammen mit den Expertinnen und Experten aus Kamerun lösen können, weil es einfach komplexe Verfahren sind. Und das werden wir jetzt auch für die anderen Objekte auf den Weg bringen.
Im Rahmen des Dialogtreffens sollen vor allem die Modalitäten der Rückgabe geklärt werden. Keine leichte Aufgabe. In Stuttgart wurde deutlich, dass die Communities in den unterschiedlichen Regionen Kameruns ihre eigene Vorstellung von der Rückgabe der Kulturgüter haben, die aber nicht immer unbedingt mit den Ansichten der kamerunischen Regierung übereinstimmt. Dazu meinte die Direktorin des Stuttgarter Lindenmuseums, Ines de Castro.
Auf der deutschen Seite haben wir auch nicht unbedingt eine klare Linie. Also ich glaube, dies ist ein komplexer Vorgang auf beiden Seiten, sowohl auf deutscher Seite wie auch auf kamerunischer Seite. Deshalb ist es auch gut, sich wirklich jetzt Zeit zu nehmen für einen geschützten Dialog und dann miteinander zu schauen, wie wir das weitermachen können.
Wie schaffen es die Museen in Deutschland, geraubte Kunst aus Kamerun in das Land zurückzubringen? Mit dieser Frage beschäftigte sich ein mehrtägiges Dialogtreffen in Stuttgart. Offiziell ist Kamerun eine Mehrparteiendemokratie. Tatsächlich wird das Land jedoch seit den 1960er Jahren ziemlich autoritär regiert. Klientelpolitik und Korruption sind tief im Regierungssystem und der Verwaltung verwurzelt. So beschreibt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung die politische Situation in Kamerun. Aus Kamerun kamen auch einige der Stipendiaten, die das Penn-Zentrum in seinem Writers in Exile-Programm seit 1999 aufgenommen hat. Ziel dieses Programms ist es, Stipendiatinnen und Stipendiaten die Möglichkeit zu bieten, ihre schriftstellerische Tätigkeit frei von Verfolgung und Bedrohung auszuüben. Ich habe dazu mit Astrid Feststedt gesprochen. Sie ist Vizepräsidentin des PEN Deutschland und Beauftragte für das Writers in Exile Programm. Frau Feststedt, welche Bilanz ziehen Sie nach 25 Jahren Existenz des Writers in Exile Programm? Hat es sich bewährt?
Das könnte ich bejahen. Wir müssen ja eigentlich sagen, es ist traurig, dass es das Programm überhaupt geben muss, weil es ja dadurch den Zustand der Welt auch in gewisser Weise spiegelt. Aber wir sind außerordentlich froh und auch sehr dankbar, dass es dieses Programm gibt. Ich zitiere mal aus den einleitenden Worten des damals geschlossenen Übereinkommens. Da heißt es, Zitat, die besorgniserregende Zunahme der Verfolgung, Folterung und Ermordung von Dichterinnen, Autorinnen und Intellektuellen in aller Welt ist für die Bundesrepublik Deutschland Anlass, auch außerhalb des klassischen Feldes der Außenpolitik Mittel und Wege zu wählen, um einzelnen Opfern zu helfen. Das hat sich ja leider bis heute nicht geändert. Ganz im Gegenteil, der Zustand ist eigentlich schon noch schlimmer geworden.
Aber Ziel dieses Programms, Writers in Exile, um das nochmal zu betonen, war es ja auch, den verfolgten Autorinnen und Autoren für eine kurze Zeit ein freies Leben und ein freies Schaffen in Deutschland zu ermöglichen. Gelingt das?
Ja, das kann ich wirklich mit dem Brustton der Überzeugung sagen, dass das gelingt. Das hängt natürlich auch ein wenig von den Menschen ab, die zu uns kommen. Wie auch ihre Offenheit und ihre Bereitschaft ist, sich dann hier auch zu integrieren, wenn sie hier bleiben. Aber von allen Fällen, die wir bisher gehabt haben, kann ich nur sagen, dass das gelingt.
Wie machen Sie das? Also wie macht der PEN diese, sagen wir mal in Anführungszeichen, Integrationsarbeit? Macht das der PEN selbst oder greifen Sie dabei auf existierende Strukturen?
Nein, das ist unsere ureigene Struktur, die wir über diese 25 Jahre auch aufgebaut haben, wo wir jetzt auch wirklich eine lange Erfahrung und Expertise haben. Das haben wir auch unseren hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Geschäftsstelle in Darmstadt zu verdanken, die teilweise eine langjährige Erfahrung haben, also über 13, 14 Jahre. Und diese Konstante, die zahlt sich natürlich aus, weil man gute Kontakte haben muss. Man muss gute Kontakte nach außen haben, in die Botschaften, aber eben auch nach innen zu den Ausländerbehörden. Und das machen wir selber. Das Programm selbst wird ja von der Bundesregierung bzw. von der BKM, also der Kulturstaatsministerin Claudia Roth, ist es jetzt gefördert, also vollumfänglich gefördert. Aber wir machen alles andere. Das heißt, wir stellen eine Wohnung zur Verfügung. Es gibt ein Stipendiengeld und wir machen all die ganzen begleitenden Dinge, die notwendig sind, von der Krankenversicherung bis hin zu den Anmeldungen bei der Ausländerbehörde. Das ist also erstmal das Strukturelle. Vor allen Dingen aber kümmern wir uns dann erstmal natürlich persönlich um unsere Stipendiatinnen und Stipendiaten. Und wir organisieren Lesungen, Diskussionen und wir unterstützen sie bei Buchveröffentlichungen. So als kleines Feld erst einmal. Das ist noch viel umfangreicher, aber das zunächst einmal so ist so die Kernarbeit, die wir leisten.
Weil ich gehe mal davon aus, jemand, der sich dazu entschließt, sein Land zu verlassen, macht das ja nicht freiwillig, sondern tatsächlich, weil er um sein Leben Sorge hat. Wie schwierig ist es, diese Menschen psychologisch zu betreuen? Ich könnte mir vorstellen, es ist nicht leicht.
Das ist richtig. Es ist immer sehr unterschiedlich. Natürlich muss man sich erstmal vorstellen, was es bedeutet, dass jemand ein oder zwei Koffer packt, dann sich in ein unbekanntes Land begibt und eigentlich genau weiß, dass er in absehbarer Zeit oder er oder sie in absehbarer Zeit nicht mehr zurückkehren wird, vielleicht sogar nie wieder. Das heißt auch eine Trennung von Verwandten, von Freunden. Und diesen Schritt zu machen, der ist wirklich sehr, sehr besonders, wie Sie sagten, macht niemand freiwillig. Das heißt aber auch, dass der Druck so groß ist, dass man diesen Schritt machen muss, um sein Leben möglicherweise zu retten oder um sich vor Verfolgung oder auch vor Gefängnis sogar zu schützen. Wenn die Menschen dann hier ankommen, nehmen wir sie sofort eben auch persönlich auf, wenn es geht und wenn sie es wünschen, haben wir persönliche Betreuer und Betreuerinnen vor Ort. Wenn es notwendig ist, gibt es psychologische Unterstützung und auch medizinische Behandlung, wenn es notwendig ist. Aber wir sehen eigentlich in den überwiegenden Fällen, dass einfach die Tatsache, dass sie hier willkommen sind, und das vermitteln wir ihnen von Beginn an, also schon wenn wir die vorbereitenden, manchmal Gespräche, aber in erster Linie natürlich auch den Austausch per Mail oder anderweitig haben, dass sie merken, sie sind hier willkommen und sie werden hier aufgenommen, und das macht natürlich diesen Schritt ein bisschen einfacher.
Zu den prominenten Teilnehmerinnen des Writers in Exile-Programm gehörte in diesen vergangenen 25 Jahren auch die spätere Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch. Sie war, glaube ich, von 2008 bis 2010 in diesem Programm. Alexejewitsch ist Belarusin. Eine weitere prominente Teilnehmerin ist die aus der Türkei stammende Autorin Asle Erdoğan, die, glaube ich, auch in Deutschland jetzt im Exil lebt. Spiegelt diese Writers in Exile-Liste auch das zunehmende diktatorische Gehabe vieler Machthaber in Ländern des globalen Südens, aber auch nicht nur dort, sondern auch in Europa?
Ja, leider. Und man hat ja den Eindruck, seit spätestens 2, 3 Jahren, dass sich diese Lage immer weiter zuspitzt. Also es gab ja Hoffnungen zum Beispiel, dass das Regime im Iran jetzt etwas ins Wanken geriet durch diese massiven Demonstrationen, die dort stattfanden. Aber es scheint weiterhin sehr gefestigt zu sein. Man sieht in der Türkei, dass sich die Situation weiter verschärft oder verhärtet. Und das ist ja unser direkter Nachbar, europäischer Nachbar, wäre ja beinahe sogar Teil der Europäischen Union gewesen. Das gibt einem schon zu denken. Also gerade die Lage gegenwärtig ist ja alles andere als friedlich. Also man muss ja auch nach Russland in die Ukraine gucken. Die russische Aggression, die dort stattgefunden hat, der Krieg jetzt Israels gegen die Hamas, das ist alles nicht schön. Und entsprechend haben wir natürlich auch Menschen, denen wir aus dieser Region dann helfen.
Aber können Sie denn, wenn Ihr Programm immer wichtiger wird, weil die Zahl der Despoten auch zunimmt, können Sie mit diesem Writer im Exile-Programm dieser Entwicklung überhaupt noch gerecht werden oder greift das Programm nicht zu kurz dann?
Na, wir dürfen uns auch nicht überfordern. Also wir haben jetzt gegenwärtig 15 Stellen, Stipendienstellen. Ursprünglich gab es ja mal eine, dann gab es 5, dann als ich dieses Amt übernommen habe, gab es 12. Wir sind ja keine Hilfsorganisation im Sinne von Amnesty International oder anderen oder Ärzte ohne Grenzen, sondern wir helfen natürlich, aber es geht ja auch um Literatur, um Literatinnen und Literaten. Und wir haben da auch gewisse, ja, wie soll ich sagen, Ansprüche. Also diejenigen, die sich bei uns bewerben, müssen schon auch eine gewisse literarische Karriere oder Ausdrucksmöglichkeit unter Beweis stellen, dass sie eben auch bei uns in das Programm aufgenommen werden können.
Sagt Astrid Festet. Wir sprachen über das Writers in Exile Programm des Deutschen PEN-Zentrums, das seit 25 Jahren ausländischen Autorinnen und Autoren die Möglichkeit bietet, ihrer schriftstellerischen Tätigkeit frei von Verfolgung und Bedrohung auszuüben. Und soweit HR Info Kultur. Diese Sendung finden Sie auch online auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.